D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Katrin Ohlendorf. Heute Trust as a Benign Illusion von Ann-Kathrin Scherer. Sind Sie schon mal betrogen worden? Hat ein guter Freund Sie mal hängen lassen? Oder wurden Sie mal von einem Menschen, den Sie lieben, ausgenutzt? Wenn ja, dann wissen Sie, was es heißt, Vertrauen zu verlieren. Und Sie haben eine Ahnung davon, wie schwierig es ist, es wieder aufzubauen. In unserer Reihe über Vertrauen beschäftigen wir uns heute mit dem Wesen und dem Ursprung des Vertrauens. Ist es uns angeboren oder erlernen wir es? Kann es uns abhanden kommen und wenn es das tut, was macht das mit uns? Ihre Antwort auf diese Frage gibt uns heute die Psychoanalytikerin Ann-Kathrin Scherer. Sie beschreibt in ihrem Vortrag zwei ihrer Patienten, denen das sogenannte Urvertrauen fehlt und deren Psyche ganz unterschiedliche Strategien entwickelt hat, um mit diesem, ich nenne es mal, Mangel zu leben. Sie gibt einen kurzen Einblick in die Vertrauenstheorien der Psychoanalyse und leitet daraus dann ihre Antwort ab. Ihr Vortrag stammt vom 3. November dieses Jahres, da war sie eine der Rednerinnen und Redner, die das Einstein Forum Potsdam zur internationalen Tagung On Trust, also über Vertrauen, geladen hatte. Hören Sie nun, was die Psychoanalytikerin meint, wenn sie von Vertrauensorgan und lebensnotwendiger Illusion spricht. Ann-Kathrin Scherer mit ihrem Vortrag Trust as a Benign Illusion, beziehungsweise Vertrauen als eine gutartige Illusion.
Das Stichwort Vertrauen kommt im Registerband zu Freuds Gesamtwerk nicht vor. Man findet nur Vertrauensselige und wird weiter verwiesen an Gläubigkeit und Leichtgläubigkeit. In der dann aufzusuchenden Arbeit zur Einleitung der Behandlung schreibt Freud, dass es gänzlich unerheblich sei, ob der Patient zu Beginn Vertrauen oder Misstrauen habe, denn dessen günstige oder ungünstige Voreingenommenheiten müsse man stets als Symptom auffassen, da er sich ja noch überhaupt kein Urteil erlauben könne. In der Tat, wenn ein neuer Patient sein Vertrauen in die Sache oder die Behandlerin betont, ist dies als Beschwörungsformel gegen die vernünftige Angst zu verstehen, sich dem Unbekannten, sowohl dem fremden Menschen wie auch dem noch ungedachten Bekannten in sich selbst auszuliefern. To trust is to lay oneself open. Sich einseitig offen zu legen, ist ein besonders auffälliges Merkmal der psychoanalytischen Beziehung unter zwei Fremden. Die psychoanalytische Grundregel, alles auszusprechen, was ins Bewusstsein vordringt, regt den Analysanten an, seine übliche, vernünftige Reserve abzulegen und einen Vorschuss an Vertrauen zu gewähren. Wenn er sich ohne Absicherung und ohne Vorbehalt auf seine Vertrauensbereitschaft verlässt, entblößt er sich vor dem anderen und konfrontiert sich selber mit der psychischen Situation, in die ihn dieses Vertrauen bringt. Viele, wenn nicht wir alle, empfinden dies als Hochrisikoverhalten. Aber der Wunsch, ohne Wissen beziehungsweise sogar wieder besseres Wissen und bessere Vernunft zu vertrauen, ist stark und offenbar uns Menschen eigen. Vertrauen in der psychoanalytischen Situation zeigt sich dabei nicht durch Worte, also durch das, was gesagt wird. Die vorbehaltlose Verbalisierung aller Fantasien und Gedankengänge, die verbale Entblößung, geschieht in der Regel im Zustand des Misstrauens oder der angstvollen Überanpassung. Vertrauen schenken geschieht still, ist ein Prozess, der nicht der Rede wert ist, und er wird erkannt an einer Art und Weise, an einem Ton, der angeschlagen wird. Vertrauen ist hier eine stillschweigende Erwartung, dass der andere auf dieselbe Art und Weise im selben Ton antworten wird, also den richtigen Gebrauch von dem Vertrauensangebot macht. Vertrauen ist ein Modus der Bindung und Beziehung. Wenn ein Patient in der Analyse sein abwehrloses, wahres Selbst, so würde Winnicott es nennen, sprechen lässt und die Antwort nicht den Ton trifft, wird dies zu einer Erfahrung von Missachtung, einem Moment der Negierung, sogar Vernichtung, worauf der Patient mit verletztem Rückzug, persönlicher Verunsicherung und mit moralischer Empörung reagiert. Die moralische Empörung gilt der Verschleierung seiner Ausgeliefertheit im Zustand der eigenen Bloßlegung, die dem anderen so viel Macht verleiht. Was er subjektiv erlebt, ist ein Vertrauensmissbrauch. Wir reagieren heftig, wenn unser Vertrauen missbraucht wird, obwohl die Erfahrung nur darin besteht, dass unsere ganz persönlichen Erwartungen nicht erfüllt werden, macht man einen moralischen Vorwurf daraus, auch wenn eine moralische Bewertung des Verhaltens des anderen gar nicht ansteht und die Vorwürfe keine Berechtigung haben. Es liegt an dem Machtgefälle. Sich selber im Zustand des Vertrauens bloßzulegen, wie ein abhängiges Kind, und eine falsche Antwort zu bekommen, nennen wir im milden Fall eine Enttäuschung von Erwartung, im ernsten Fall eine traumatische Erfahrung. Immer hat der eine die Macht und der andere hat keine. Geschieht dies in der Psychoanalyse, nennen wir es eine Retraumatisierung. Und dies ist der Grund, warum hier die Hierarchie der psychischen Macht mit der Eltern-Kind-Beziehung in den ersten drei Lebensjahren parallelisiert wird und warum Fragen der zwischenmenschlichen Ethik, die zu einem Abhängigkeits- und Machtgefälle gehören, hier so bedeutsam sind. In jeder psychotherapeutischen Praxis findet sich eine Gruppe von Patienten, deren Persönlichkeit durch die traumatische Verletzung ihres Urvertrauens zu Lebensbeginn geprägt ist. Man erkennt sie überhaupt nicht sofort. Sie führen oberflächlich gut angepasste Leben. Die Auslöser, warum sie in Psychotherapie oder Psychoanalyse gehen, können ganz unterschiedlich sein. In der Regel ein Ereignis in ihrem Leben, das als unerträgliches Realitätsmoment das ganze Abwehrsystem unter Druck brachte. An irgendeinem Punkt der psychoanalytischen Begegnung zeigt sich dann diese Grundstörung, ein Begriff von Michael Behlend, der es Basic Fault nennt. Die Berührung dieser Grundstörung kann man nicht beschleunigen und nicht voraussehen. Es ist ein Moment, in dem man, erlauben Sie mir hier ein Bild, auf einmal beim Betrachten eines Baumes nicht mehr über Äste oder Blätter spricht, sondern den Stamm und die Wurzeln berührt. Ich möchte Ihnen hier für unser Thema zwei Begebenheiten aus meiner Praxis berichten, um an diesen Beispielen zu verdeutlichen, wie wir Urvertrauen entwicklungspsychologisch verstehen, aus welchen Komponenten es besteht, wie es gestärkt und verinnerlicht wird und welche Ersatzbildungen beim Verlust des Urvertrauens zum Zuge kommen können. Natürlich ist alles viel komplexer, als ich es hier grob vereinfachend nur darstellen kann. Die Stichworte für das Folgende lauten Objektkonstanz und Omnipotenz, beides psychische Errungenschaften, die allerwichtigste Grundlagen zur Entwicklung einer Vertrauensfähigkeit sind. Am Schluss meines Vortrags möchte ich mich dann noch der unbeantwortbaren Frage widmen, ob Urvertrauen eigentlich als etwas Angeborenes oder als etwas Erworbenes betrachtet werden kann. In den vergangenen Wochen kam es aufgrund von Renovierungsarbeiten in meiner Praxis manchmal dazu, dass Patienten zu Stundenbeginn auf mich warten mussten, weil ich durch Handwerkerfragen aufgehalten wurde. Da ich sonst recht pünktlich bin, war dies etwas Unerwartetes. Die Reaktion der betroffenen Menschen auf für Alltagsverhältnisse undramatische Verspätungen waren ganz verschieden und zwei Beispiele möchte ich herausgreifen. Frau A., als ich sie mit vielleicht 6 oder 7 Minuten Verspätung im Wartezimmer begrüßte, hatte gerötete Wangen, einen feinen Schweißfilm auf der Oberlippe und klamme, feuchte Hände. Als sie sich erhob, schwankte sie ein bisschen, jedenfalls weiß ich, dass ich mich kurz darauf vorbereitete, sie aufzufangen. Ihre Körpersprache drückte emotionale Aufruhr aus. Als sie sich auf die Couch legte, sagte sie erstmal nichts, unüblich für sie, die sonst keine Schweigepausen aufkommen lässt. Sie wischte sich die Hände an den Oberschenkeln ab, schützte dann mit den Armen ihren Oberkörper. Sie sagte dann mit feindseligem Unterton: Ich frage mich, warum haben Sie das gemacht? Ich antwortete nach einer Weile im Tonfall nicht die Feindseligkeit, sondern die körperliche Zerbrechlichkeit aufnehmend: Was habe ich gemacht? Sie meinte dann, ich hätte mich extra verspätet, um ihre Reaktion zu testen, insbesondere, ob sie Fortschritte gemacht habe in puncto Ärger ausdrücken oder Frustration aushalten. Diese mir unterstellte erzieherische Absicht zeigte Wirkung, indem sie nun darüber sprach, ab wie viel Wartezeit es eigentlich legitim sei oder erwartet werde, nach mir zu gucken oder an eine Tür zu klopfen. Sie sprach von der Angst, sie könnte im Test durchgefallen sein und dann würde ich sie fallen lassen, sodass der Test eigentlich meinem Wunsch gewidmet war, sie abzustoßen. Im Warten auf mich, durch dieses Ereignis der Realität, hatte sie jedes Vertrauen in unsere Beziehung und jede Erinnerung an das, was uns im Guten schon verband, verloren. Und sie machte mir einen moralischen Vorwurf in der Überzeugung, dass ich ihre Ausgeliefertheit an mich für meine sadistischen Erziehungszwecke missbrauchte. Indem sie mir aber dies wahrhaftig zeigte, riskierte sie erneut alles und begann von vorn mit dem bekannten psychoanalytischen Dreisprung: Erinnern, wiederholen, durcharbeiten. Wir waren bei ihrer Urüberzeugung gelandet, dass sie keinen Platz auf der Welt habe, dass ihr Dasein nicht gewünscht sei, dass sie stört und so weiter. Keinerlei Bedeutung, gefühllosen Experimenten ausgeliefert. Ihre Fantasietätigkeit war extrem eingeschränkt auf meine abfällige Absicht ihr gegenüber. Die eingeschränkte Fantasietätigkeit ist immer auch ein Phänomen, das mit verletztem Urvertrauen einhergeht. So wie bei einem Kind, das nicht spielen kann. 7 Minuten warten und die Fixierung der Fantasie auf nur eine bedrohliche Möglichkeit in unserer Beziehung hatte Frau A. in einen Zustand des psychischen Objektverlusts gestürzt. Aber bevor ihre innere Landschaft sich in eine leere Ödnis mit Verlassenheitsangst und psychischer Dissoziation, was immer mit unbewusster Todesangst einhergeht, verwandelte, hatte sie die innere Landschaft mit einem feindseligen Objekt angefüllt, die ich sie gefühllos teste und abstoßen will. Sie erlebte ganz so, wie Winnicott es beschreibt, das Böse als das abwesende Gute. Und vor dem Bösen und dem Fallengelassenwerden musste sie sich nun mit besonderen Anpassungsanstrengungen schützen. Ihre spontanen Gesten, ihre kreativen Lebensimpulse, anklopfen, nachfragen, beschweren oder sich an die guten Seiten der Vergangenheit erinnern, waren ihr nicht mehr möglich, standen ihr nicht mehr zur Verfügung. Sie hatte kein Vertrauen in ihre Mittel und Wege, ihr gutes Objekt innerlich und äußerlich zurückzuholen und war vor Angst gelähmt, während ihr Organismus wie auf einen existenziellen Schock auf Überlebensalarm geschaltet hatte. Der Verlust der Selbstwirksamkeit, in diesem Fall offenkundig eher das Fehlen einer verinnerlichten Selbstwirksamkeitserfahrung und der mit der Selbstberuhigung überforderte körperliche Organismus gehören wie die eingegrenzte Fantasie zum Verlust des Urvertrauens. Diagnostisch oder theoretisch gehört Frau A. zu den von Michael Balint beschriebenen oknophilen Charakteren. Sie müssen sich, die oknophilen Persönlichkeiten, um ihre innere Sicherheit nicht zu verlieren, an das Objekt anklammern. Sie müssen mindestens immer auf Sicht fliegen, besser noch immer in Tuchfühlung bleiben und brauchen immer freundliche Präsenzsignale, um nicht in Urangst, die, wie gesagt, Todesangst ist, zu verfallen. Vertrauen können Sie nur, wenn der andere freundlich anwesend ist. Der konkrete Beweis ist vorübergehend sicherheitsspendend, kann aber nicht verinnerlicht werden für Notzeiten. Ein Liebesobjekt, das sich entfernt oder versagt, wird zu einem Objekt, dessen Verlust mit Angst und Feindseligkeit, dann mit deren psychischen Ablegern Neid, Eifersucht und Ressentiment begleitet und verfolgt wird. Aber bevor Sie die Ödnis der Verlassenheit spüren, klammern Sie sich an das Exekutionskommando, wie Balint es formuliert. Wir können daraus schließen, dass Frau A. in der frühen Kindheit eine traumatische Verletzung ihres Vertrauensvorschusses durch ein seelisch oder faktisch abwesendes, unempathisches Objekt, von dem sie abhängig war, erlitten haben muss. Sie konnte nicht langsam lernen, in einer grundsätzlich vertrauensvollen Beziehung erträglich bleibende Frustrationen und Wartezeiten zu überbrücken und die Befriedigungslücken mit ersten Gedanken, Fantasien und Erinnerungsbildern an das Gute zu füllen. Eine grundsätzliche Zuversicht, dass der andere sie nicht böswillig verlässt und ihr auch in Abwesenheit zugeneigt bleibt, dass seine Motive zwar eigene, aber nicht gegen sie gerichtete sind, steht ihr nicht zur Verfügung. In meinen Urlaubszeiten neigte sie zu Krankheiten. Sicherheit gewann sie erst wieder, wenn wir uns wiedersahen. Das, was wir Objektkonstanz nennen, ein wesentlicher Baustein des Urvertrauens, hatte sie nicht. Urvertrauen, schreibt Martin Hartmann, zeichnet sich durch das Vermögen aus, sich der wohlwollenden Zuneigung einer Person auch dann gewiss zu sein, wenn diese Person nicht anwesend ist, mithin in ihrem Verhalten auch nur bedingt beeinflusst werden kann. In ontogenetischer Hinsicht ist das Urvertrauen damit eine Voraussetzung für das Erlernen autonomer Handlungskompetenz, denn nicht nur verweist es auf das Vermögen, die Abwesenheit einer Person, auf deren Zuneigung man angewiesen ist, auszuhalten, es schafft zugleich erste Freiräume, die dazu dienen können, totale Abhängigkeitsverhältnisse behutsam in Verhältnisse rudimentärer Unabhängigkeit übergehen zu lassen. Der Begriff Objektkonstanz, das nur nebenbei, wurde 1952 von Heinz Hartmann eingeführt, der damit dieses Entwicklungsstadium beschreibt, in dem die konkrete körperseelische Versorgung des Kindes durch die Mutter oder einen Ersatzmenschen zu einer stabilen inneren Verbindung geworden ist. Piaget hatte 1937 den der Objektkonstanz vorausgehenden Vorgang als Objektpermanenz beschrieben. Wenn das Kind schließlich begreift, dass ein Objekt auch noch da ist, wenn es die Augen zumacht oder das Objekt verhüllt ist. Damit hat er die Schlussfolgerungen, die Freud 1920 mit dem berühmt gewordenen Garnrollenspiel beschrieben hat, aufgegriffen. Die sogenannte volle Objektkonstanz ist dann erreicht, wenn das Kind ein inneres Gewissheitsgefühl, geliebt und emotional gebraucht zu werden, also von Bedeutung für den anderen zu sein, auch erhalten kann, wenn die Mutter schimpft oder weggeht. Sie benötigt also die Fähigkeit, ambivalente Affekte in sich selbst und anderen zu ertragen, ohne die psychische Stabilität und das Selbstwertgefühl zu verlieren. Objektkonstanz hat viel mit verinnerlichter Bindung zu tun, aber genauso viel, wie Martin Hartmann in dem Zitat auch andeutete, mit verinnerlichter Trennungserlaubnis. Denn im Moment der Getrenntheit kann ja das kreative Denken erst entstehen. Das Kind, dessen Erwartungen nicht mehr prompt erfüllt werden, macht sich buchstäblich Gedanken über das Ausbleiben der Befriedigung. Wenn die Befriedigungslücke und die Frustration zu viel Angst macht und den psychosomatischen Organismus überfordert, wird dies als sadistisch erlebt und als moralisches Versagen angeprangert. Dann kann kein angstfreier Fantasie- und Denkraum entstehen. Die optimale Frustration wäre entsprechend die, die das Denken herausfordert, ohne mit Verlassenheitsangst zu überwältigen. Während sich die sinnliche Sicherheitserfahrung nur in Anwesenheit des Objekts, also zunächst auch in konkret fassbarer Anwesenheit machen lässt, wird das Denken nur in einer wohldosierten, erträglichen Abwesenheit ermöglicht. Unser allererster Gedanke, so schreibt meine Kollegin Erika Krici, war also keine Milch. Und jeder macht sich im Laufe seines Gedankens dann einen eigenen Reim auf die Lücke. Das ist der gestillte Säugling, der sich wundert, dass die Milch nicht fließt. Fängt an zu denken und versucht, die Lücke mit einer Fantasie zu füllen. Was ist hier los? Da die Patientin Frau A. von der übergroßen Anwesenheitslücke in einen Schockzustand versetzt wurde, traumatisch überflutet, konnte sie nicht mehr denken und ihre Fantasie war eingeschränkt. Ich war böse geworden, beängstigend, vertrauensunwürdig.
Sie hören die Psychoanalytikerin Ann-Kathrin Scherer mit einem Vortrag über Vertrauen als eine gutartige Illusion. Gehalten hat sie diesen Vortrag am 3. November und zwar im Rahmen der interdisziplinären Tagung über Vertrauen, on Trust, des Einstein-Forums Potsdam. Nach dem Jingle geht es weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mein zweites Beispiel. Herr B. musste noch länger auf mich warten, 10 oder 12 Minuten vielleicht. Nach der Begrüßung, die wie immer verlief, legte er sich auf die Couch und widmete sich wie immer seinen aktuellen Themen. Ich registrierte, dass er meine untypische Verspätung nicht erwähnte und auch keine Irritation zeigte, was mich zu stören begann, als ich merkte, dass ich mich eigentlich gerne dafür entschuldigt hätte. Warum ich es nicht gleich bei der Begrüßung getan hatte, führt zu Fragen der Behandlungstechnik, die hier nicht Thema sind. Ich hatte mich nicht entschuldigt. Die Stunde ging vorüber, ich beendete sie auch zur üblichen Zeit, ohne dass diese Besonderheit zur Sprache kam und ich merkte mir, dass ich dem Patienten quasi zweimal 10 Minuten von der ihm zustehenden Zeit vorenthalten hatte, denn ich hatte die Stunde auch nach hinten nicht um 10 Minuten verlängert. Bei späterer Gelegenheit, als er erneut eine Realitätswahrnehmung vermissen ließ, die sehr wichtig für ihn gewesen wäre, thematisierte ich es dann selbst, dass mir aufgefallen sei, dass er weder das eine, meine Verspätung, noch das andere, den Zeitraub, kommentiert habe. Und er antwortete erstaunt, ach, habe ich gar nicht gemerkt. Ich hatte keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Patient etwas schwindelte, um vorhandenen Ärger oder Angst zu verbergen, aber ich hatte durchaus schon Hinweise gesammelt, dass ich als Person in seiner Außenwelt irgendwie gar nicht zu existieren schien. Ich konnte ihn gar nicht irritieren, weil es mich irgendwie gar nicht gab. Und hier komme ich zum zweiten Stichwort, das für die Etablierung eines Urvertrauens wesentlich ist: Omnipotenz. Beziehungsweise das langsame Herauswachsen aus ihr als entwicklungspsychologisches Übergangsstadium. Während Frau A. in ihrer psychischen Entwicklung die Selbstobjekttrennung als grausame Verlassenheit erlebte, aber immerhin die Trennung anerkannte, beziehungsweise sie als primitive Spaltung in Gut und Böse beibehielt, also vor dem Stadium der Integration, war Herr B. nicht so weit gegangen. Er hatte seine Persönlichkeitsstruktur auf dem Stadium der Omnipotenz aufgebaut und war auch ziemlich weit damit gekommen. Viele Äste, viele Blätter. Schockartige Realitätsereignisse in Form der Bedürfnisse anderer Menschen hatten ihn schließlich umgehauen. wie einen entwurzelten Stamm und in die Therapie gebracht. Die von ihm selbst mit angerichtete Außenwirklichkeit erschütterte seine bis dahin wohlbehaltene Omnipotenzfantasie, in der er sich die Illusion bewahrt hatte, dass alles nach seinen Wünschen verlaufe, und was dem widersprach, verleugnete er. Seine Lieblingswortverbindung war harmonisch funktionieren. Die sogenannte infantile Omnipotenzerfahrung, deren ausreichendes Durchleben und behutsames Aufgeben durch wohl dosierte Realitätskonfrontationen als wichtiger Faktor eines späteren tragfähigen Selbstvertrauens und der psychischen Belastbarkeit, Resilience gilt, erlaubt es dem Kleinkind, seine Urangst vor dem Fallengelassenwerden, dem Fall ins Nichts, dadurch zu verleugnen oder zu beherrschen, dass es alle schützenden, nährenden und wärmenden Reaktionen der Umwelt, seiner Mutter, auf seinen eigenen Hilfeschrei als durch diesen selbst unmittelbar bewirkt oder gemacht versteht. So stellen wir es uns jedenfalls vor, dass der Säugling in seinem primären Zustand der Unintegriertheit noch gar nicht weiß, dass sowohl das wohlige wie auch das schmerzerfüllte Gefühl aus seinem Innern kommt, dass beides er selbst ist. Er meint, dass der Schmerz ihm irgendwie von außen zugeführt wird durch eine miese Umwelt und dass allein sein Schrei bewirkt, dass die Mutter oder die warme Milch kommt und er mit seinen wenigen Mitteln diese Milch und die Beruhigung zum Sprudeln bringt und er sein Wohlgefühl quasi aus eigener Kraft wiederhergestellt hat. Die wiederholte Erfahrung der konkreten, prompten Bedürfnisbefriedigung durch die Mutter stärkt diese überlebenswichtige, notwendige Illusion. So kam ich zu meinem Titel. Denn dies ist natürlich nur eine zauberhafte Illusion. Der Säugling weiß zum Glück noch nicht, wie abhängig er von der Mutter ist und von ihren eigenen Antrieben und Entscheidungen. Die infantile Illusion der Selbstwirksamkeit wird aber durch die verlässliche Berechenbarkeit der mütterlichen Antwort inklusive unvermeidlicher, tolerierbarer Frustration bald zu einer Erwartung des Kindes und dann zu einer quasi vertrauensvollen Gewissheit, einer inneren Zuversicht. Mein Schreien reicht, um mich am Leben zu erhalten. Dieses omnipotente Selbstbewusstsein wird in der Folge und muss auch behutsam wieder aufgelöst durch verdauliche Konfrontation mit einer nicht überwältigenden, aber doch immer wieder sehr kränkenden Realität der Abhängigkeit und Kleinheit. Das Kind kann sich der Erkenntnis, dass der Erwachsene sich ihm freiwillig aus Liebe und Identifikation mit seiner Bedürftigkeit oder, wenn das nicht reicht, jedenfalls aus eigener ethisch-moralischer Entscheidung widmet und sich entsprechend auch gegen das Kind entscheiden könnte, nur sehr langsam stellen. Und wenn es das erkennt, kippt es in die sogenannte depressive Position, in der es auf einmal eine Ahnung von seiner Abhängigkeit bekommt. Es versteht mit Schrecken, dass der andere getrennt von ihm ist und getrennt von ihm funktioniert, ihm Gutes wie Böses antun kann, dass das Kind selbst aber auch seinerseits mit seinen aggressiven Wünschen und Forderungen Verletzungen bewirken kann. Verlustangst ist die Folge und auch erste Wiedergutmachungsbemühungen. Das Kind wird ein soziales Wesen, das die Gefühle und Interessen des anderen erkennt, anerkennt und mitdenken kann, alles das, was wir unter Mentalisierungsfähigkeit verstehen, über sich selbst und andere nachdenken zu können. Ich kann hier nicht im Detail entwerfen, warum Herr B. diesen Entwicklungsschritt in die sogenannte depressive Position nicht vollziehen konnte, sondern im Stadium der infantilen Omnipotenzfantasie verharren musste. Dass die Welt sich auf sein Geheiß, seinen Wünschen und Vorstellungen beugt und was dazu nicht passt, folgenlos verleugnet werden kann. In Herrn B.'s Innenwelt gab es nur bedrohliche Objekte und so lebte er am liebsten in den leeren, freundlichen Weiten, in denen er keine Berührung und Begegnung mit den getrennten Objekten, dem anderen, fürchten musste. Balint nennt diese Persönlichkeiten in Abgrenzung zu den Oknophilen die Philobaten, die, die die hohen Sprünge lieben. Der philobatische Charakter ist in der Anmutung ein vertrauensseliger Traumtänzer, der sowohl den Abgrund verleugnet, wie dass er andere braucht, um auf dem Seil zu bleiben. Bevor er um Hilfe ruft oder sich in Abhängigkeiten begibt, bleibt er im Notfall lieber allein und stirbt heroisch. Für ihn ist jedes Objekt Teil des Exekutionskommandos. Es sei denn, dieser andere verzichtet auf eigene Impulse und unterwirft sich dem harmonischen Funktionieren. Aus der unaufgelösten infantilen Omnipotenzfantasie wird eine Grandiositätsvorstellung, die sie unfähig machen, auf Angst und Vertrauensverlust mit einer depressiven Anpassungskrise und mit Wiedergutmachungen gegenüber dem anderen zu reagieren. Herr B. würde niemals verzweifelt anklammern oder mir böse Motive unterstellen. Aber der Preis ist eine affektive Berührungslosigkeit und ein Mangel an Realitätsprüfung. Trotz hoher Intelligenz erscheint sein Ehrgeiz ziellos und er begründet die Vorläufigkeit des Irgendwann. Irgendwann später ist auch ein typischer Ast der Grandiosität seiner aufgeschobenen Entscheidungen mit einem vertrauensunfähigen Pessimismus. Geht etwas schief, sagt er, ich hab's ja gewusst. So kommt er um Trauer herum und die Fähigkeit zu trauern ist die Kehrseite des Urvertrauens. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Die Bedeutung der Omnipotenzerfahrung als Stadium der Selbstvertrauensbildung und in Form der Grandiositätsfantasie als Abwehr von Angst und Vertrauensmangel kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir alle greifen permanent im Alltag auf Reste der Omnipotenzfantasie zurück. Wir kommen ohne sie einfach nicht aus. Sie gehört in den Bereich des magischen Denkens. Toi, 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 sagen wir. Oder wir sagen, das habe ich ja gewusst, das musste ja so kommen. Frau A. und Herrn B. würde ich also, wie gesagt, zu der Gruppe von Menschen zählen, deren Urvertrauen verletzt wurde und die sich dadurch auch durchaus von anderen Patientengruppen unterscheiden. Die kompensatorischen Persönlichkeitseigenschaften und Abwehrmechanismen hielten sie lange in fragiler psychischer Balance, die erst unter Druck entgleiste. Es ist ja nicht so, dass sie in gar nichts Vertrauen hatten. Spaltung, Projektion, Grandiosität kann lange Zeit immer auch genügend Sicherheit und Vertrauen geben ins Leben können und ins Lebensziele erreichen. Die Frage, und nun komme ich zum angekündigten Schluss, ob Ihnen zu Lebensbeginn Ihr Urvertrauen durch widrige Umstände genommen wurde, oder ob sie es aufgrund dieser Umstände nicht entwickeln konnten, ist vielleicht unerheblich und sowieso nicht zu beantworten. Dennoch macht es meiner Meinung nach für unser Menschenbild und unsere zwischenmenschliche Ethik vielleicht doch einen Unterschied, wie man es beantwortet, ob Urvertrauen etwas Mitgebrachtes ist, das verletzt werden kann, oder ob es quasi von null an gegen die Urangst, die uns ontogenetisch durch die Erfahrung der Geburt und unsere anfängliche Hilflosigkeit zweifellos mitgegeben ist, etabliert werden muss. Der Begriff Urvertrauen wurde 1950 von Erikson in die psychoanalytische Literatur eingeführt. Er beschreibt den Konflikt zwischen Urvertrauen, Basic Trust, und Urmisstrauen, Basic Distrust, als die erste von 8 identitätsbildenden psychosozialen Krisen des Menschen. Andere Autoren, zum Beispiel Karen Horney, haben eine ähnliche Dichotomie am Lebensbeginn konstatiert, wenn sie auch anderes Vokabular benutzen. Horney geht davon aus, dass eine grundlegende Zuversicht, Basic Feeling of Confidence, dass das eigene Streben nach Liebe, Bindung und Autonomie sich wird realisieren lassen, uns genauso mitgeboren sei wie das grundlegende Gefühl von Hilflosigkeit und Isolation in einer potenziell feindseligen Welt. Balint arbeitete mit dem Begriff der primären Liebe, die das Neugeborene erwartet, mit dem Anspruch, dass seine Existenz bedingungslos und freudig anerkannt und seine Bedürfnisse prompt und ohne jede Verpflichtung zur Gegenleistung erfüllt werden. Aufgrund seiner existenziellen Angewiesenheit und begrenzten Wahrnehmung kann der Säugling sich keine Rücksicht auf das Befinden des Gegenübers leisten. Das Versagen einer primären Liebeserfahrung dann führt zu der erwähnten Grundstörung in der Persönlichkeitsentwicklung, die durch Vertrauensverlust gekennzeichnet sein wird. Winnicott spricht von der anfänglichen Notwendigkeit des Holding Environment. Er meint damit natürlich sowohl das Körperliche wie das psychisch-seelisch-feinfühlige Beantworten der kindlichen Bedürfnisse in Form einer Good Enough Mother. Wenn diese erste Umweltmutter in ihrer Holding Function versagt, kommt es zur Ausbildung eines falschen Selbst, das kein Vertrauen ausbilden konnte, das sein Wesenskern von der sorgenden Umgebung respektiert, angemessen erkannt und geschützt wird. Bion führte den Begriff des Containment ein, ein Vorgang, durch den die Mutter zum Beispiel die frühen Affektstürme und körperlichen Schmerzzustände des Kindes erkennt, psychisch aufnimmt, in bedeutungsvolle Elemente innerhalb der Mutter-Kind-Beziehung verwandelt und auf diese Weise Vertrauen und Erkenntnis von Selbst und Objekt herstellt und stärkt. Ein Versagen dieser mütterlichen Umwandlungsfunktion unverdaulicher Affekte und Zustände in etwas Erträgliches und Verstehbares erfordert vom Säugling oder Kleinkind vorzeitiges Self-Containment, das mit Rückzug nach innen, organismischer Überforderung und dem Beibehalt der frühen Abwehrmechanismen von Spaltung in Gut und Böse und Projektion des Bösen in die Außenwelt, die Welt der Objekte, einhergeht. Alle psychoanalytischen Theoretiker also, die in der einen oder anderen Weise Urvertrauen oder ähnliche Konzepte mit anderem Vokabular diskutiert haben, beschreiben die Vertrauensfähigkeit als etwas, das als Konsequenz der Art und Weise entsteht, wie für das neugeborene Kind körperlich und seelisch gesorgt wird. Es wird durch diese Annahme unterstellt, dass unter bestimmten defizitären Bedingungen eben überhaupt kein Vertrauen ausgebildet werde. Analog zur Urangst oder Stimmungsangst, die noch kein konturiertes Objekt, sondern nur eine Atmosphäre, nämlich die Lebensgefahr bei Geburt, kennt, wird das Urvertrauen mitunter auf die vorgeburtliche Erfahrung gemünzt, die als atmosphärische Erinnerung Vorbild bleibe. Kann sein. Wenn wir Angst spüren und schreien können von Anfang an, dann gehe ich persönlich ganz gerne davon aus, und alle Empirie spricht dafür, dass Vertrauens- als Bindungsfähigkeit uns ebenso mitgegeben ist und dass auch diese geäußert werden kann. Ebenso primitiv wie der Angstschrei und ebenso unreif wie die unreife Anlage eines körperlichen Organs oder eben wie der Schrei als Vorstufe des Sprechens. Jede Mutter unterscheidet ja auch die Qualität des kindlichen Schreiens und die Körpersprache übersetzt sie entsprechend und stellt ihre Antwort in ihrer Art und Weise darauf ein. Um die Überlebensangst, die sich im Schreien äußern kann, zu beruhigen, braucht es aktive Hilfe. Um das mitgegebene Vertrauensorgan zu verletzen oder zu zerstören, braucht es aktiven Verrat. Um den zu erkennen, zu vermeiden oder zu heilen, ist es meiner Meinung nach angemessener, an die mitgebrachte Existenz des Urvertrauens und seine Äußerungsformen zu glauben. Auch wenn es nur eine lebensnotwendige Illusion ist, ist es ethisch erforderlich, an dieses Vertrauensorgan zu denken, wie an ein Herz, das schon schlägt. Beides, Angstbereitschaft und Vertrauensbereitschaft, wären dann gleichermaßen uranfängliche Lebensäußerungen. Die eine, wenn verstärkt und nicht beruhigt, führt in den Angst- und Misstrauenskreislauf eines geschlossenen Systems, in dem der andere zum Gegner wird. Neid, Eifersucht und Grandiosität, Ressentiment und Realitätsverleugnung, sei es oknophil abhängig oder philobatisch vermeidend, führen dann Regie aus dem Untergrund des psychischen Wurzelwerks. Wird das souveräne und mitgeborene Vertrauensmoment gestärkt und ermutigt, ist die kreative Öffnung nach außen in die Welt der anderen mit Weltvertrauen, Selbstvertrauen und Denkfähigkeit und zu den belastbaren Befriedigungen der natürlich immer auch enttäuschenden Realität geschaffen. Wer sein Urvertrauensorgan entfalten konnte, verfügte dann über die Fähigkeit, innere und äußere Frustrationen im Kontakt mit einer realistisch unbefriedigenden Umwelt immer wieder in eine schwankungsoffene, zufriedenstellende Balance zu bringen und sich seinen Teil dabei zu denken. Vielen Dank.
Die Psychoanalytikerin Ann-Kathrin Scherer über Vertrauen als eine lebensnotwendige Illusion. Diesen Vortrag hat sie am 3. November dieses Jahres im Rahmen der Tagung On Trust, also über Vertrauen, gehalten, die das Einstein Forum Potsdam veranstaltet hat. Übrigens gab es unter den Rednern und dem Publikum durchaus auch einige abweichende Meinungen dazu und im Anschluss an den Vortrag wurde noch ziemlich interessant diskutiert. Sie können gerne auch mit uns oder anderen Hörern über Vertrauen diskutieren, zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage wissen.deradio.de.
Deradio Wissen. Deradio Wissen. Hörsaal.